Ochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich wolle meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre zerbrechen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr es doch getan? So habe ich nun euch gesagt, ich will sie vor euch nicht vertreiben, damit sie euch zu Dornen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Da nun der Engel des Herrn solche Worte zu allen Kindern Israel redete, erhob das Volk seine Stimme und weinte. Daher hießen sie den Ort Bochim und opferten das selbst dem Herrn. Ich möchte einfach nochmal erinnern, in was für Situation wir uns befinden, heilsgeschichtlich und geistlich in dem Buch, der Richter. In Josua war ja der Auszug aus Ägypten geschehen, das heißt, entspricht im Stand eines Gläubigen heute der Bekehrung, der Wiedergeburt. Es sind die Menschen damals durch das Blut des Passahlammes aus Ägypten ausgezogen und haben der Einzug ins verheißene, von Gott gegebene Land aufgenommen. Das heißt, es entspricht dem, wenn ein Gläubiger seine Berufung antritt, mit der Sünde bricht. Das heißt, so langsam erwachsen wird in Christo, er hat keine bewusste Sünde mehr, er tritt seine Berufung an, das, was Gott ihm gegeben hat. Wir haben ja gesehen, wie im Josua genau in etwa der Hälfte der Wechsel ist, zuerst Sieg über Sünde, dann Antreter der Berufung. Das gehört alles zur Erlösung, zu der Fülle. Und dann das Buch Richter, das Buch, wo es ganz andersrum geht. Zu Beginn des Buches Richter ist praktisch folgende Situation, da sind die Gläubigen auf einem Höhepunkt. Sie sind in Christo, sie haben ihre Berufung angetreten, sie haben gebrochen mit der Sünde. Das Buch Richter beschreibt eigentlich von der ersten Seite bis zur letzten den Abwehrkampf, wenn dann der Teufel versucht, die Gläubigen, die richtig vor Gott stehen, langsam aber sicher in den Abfall zu treiben. Das ist unsere Situation. Wir haben ja gesehen im Buch Richter, wie es dann beginnt, wie man durch Juda, die klarstehende Gläubige, einen klaren Weg geht. Wie aber dann mit jeder Seite und mit jedem Buchstabe, wo es weitergeht, das Buch Richter, die Kompromisse beginnen. Wie Manasse zum Beispiel die Einwohner von Kanaan nicht verträgt, wie sie einfach die Einwohner nicht vertreiben. Diesen Weg, den Gott gegeben hat, den vollzieht sie einfach nicht. Sie zieht diesen Weg nicht, sondern geht einen anderen Weg. Und am Schluss dann sieht man, was mit diesen so auf den ersten Blick scheinbar harmlos aussäten, geistlichen Fehlhaltungen oder Kompromissen, was passiert. Am Schluss vom Buch Richter steht ein Komplettabfall. Katastrophe. Wir haben ja gesehen, wie das wurzelmäßig beginnt und jetzt sind wir wieder so der Schnittstelle. Wir haben jetzt letztes Mal gesehen, wie alle diese teilweise gutstehenden Gläubigen, Manasse, wir haben aber auch gesehen, wie die böse Gläubigen, also die böse, Anführungszeichen, die nicht klarstehenden Gläubigen bis hin zu dann, der sicher für Scheinchristentum steht, wie sie alle den gleichen Kompromiss machen. Sie machen alle den gleichen Fehler. Das ist in etwa das, was in Matthäus 25 steht, sie schliefen alle ein. Das machen alle den gleichen Fehler. Alles gleich. Jetzt Mitte der Situation beginnt Gott zu handeln. Das ist immer so. Wenn Gott in seiner Barmherzigkeit so lang Gnade ist, auch wenn sein Volk in Elend dahin zieht, dann hat Gott immer wieder Zeit oder Gnade, wo er sein Volk heimsucht und die haben wir zu heimsuchen. Das ist etwas, das im Buch der Richter jetzt dauernd punktuell geschieht. Immer wieder, wenn das Volk Gottes im Elend ist, dann beginnt Gott, wenn das Elend ein bestimmtes Maß erreicht hat, beginnt er, sein Volk heimzusuchen, ihm nahe zu treten, ihm Gnade zu geben, ihm zu helfen. Und hier haben wir jetzt etwas, das ist mir wichtig. Es gibt in der Bibel so geheime Dinge, die sind eigentlich gar nicht geheim, man muss sie nur finden. Und zwar solche alte Wahrheiten. Und hier haben wir jetzt eine Person, es heißt hier ganz einfach, der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim. Und was interessant ist, dieser Engel des Herrn sagt jetzt, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Wir wissen, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, durch Mose. Aber hier sagt der Engel des Herrn, ich habe euch herausgeführt. Und der Engel des Herrn ist letztendlich eine sogenannte Christophanie. Das heißt, die Erscheinung Jesu Christi im Alten Testament. Das heißt, der Jesus erscheint im Alten Testament, bevor er Fleisch wurde, als der Engel des Herrn. Es gibt es immer wieder in der Bibel, dass der Jesus plötzlich erscheint, als eine bestimmte Person, obwohl er noch nicht Fleisch geworden ist. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das mit dem Engel des Herrn einfach auch untersucht. Dazu müssen wir Micha 5 aufschlagen. Die erste 4 Verse. Die Weissagung über Bethlehem, über die Geburt des Herrn Jesus. Ich lese jetzt hinein, was hier im Urtext steht. Hier ist eine Übersetzung, die etwas wackelig ist. Und du Bethlehem Ephrata, du bist zwar klein, um unter den Hauptorten Judas zu sein, aber aus dir soll hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll. Da steht jetzt dessen Ursprung, stimmt nicht. Sondern da steht das Wort in der Mehrzahl und das Wort meint praktisch hervorgehen oder Ausgänge. Das heißt, man könnte es übersetzen frei, dass also aus Israel dieser Herrscher kommt, aus Bethlehem, dessen mehrmaliges Hervorgehen, das mehrmalige steht an dieser Klammer, das heißt, das mehrmalige Hervorgehen von Ewigkeit her gewesen ist. Und dann ab 3 heißt es, er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes, und sie werden sicher wohnen. Er wird groß sein bis an die Ende der Erde und derselbe wird der Friede sein. Also man sieht ganz klar, es ist der Herr Jesus, er wird der Friede sein, der Friedebringer, er wird in Bethlehem geboren sein, er ist der Messias Israels. Und die Bibel sagt, es gibt mehrmalige Hervorgehen, und zwar aus der Ewigkeit. Und das ist eben das Problem. Die Bibel lehrt uns glasklar, das darf man nicht vergessen, aber wenn man einen Rückblick ins Alte Testament macht, die Bibel sagt glasklar, dass Gott niemals jemand gesehen hat. Johannes 1. Gott hat niemals, ist niemals von einem Menschen gesehen worden. Niemals. Die Bibel geht weiter und sagt, dass Gott immer unzugängliche Licht wohnt. Gott wohnt auch nicht im Himmel. Das ist eine verkürzte Wahrheit. Gott hat seinen Thronsaal im Himmel. Er wohnt teilweise im Himmel, aber das ist nur der Ort, wo er sich zum Beispiel mit den Menschen, wo er sich mit den Engeln trifft, wo er sich offenbart. In Wirklichkeit wohnt Gott immer unzugänglich Licht, wo kein Mensch und niemand hinkommen kann. Natürlich kann auch heute, im Stand heute, niemand in den Himmel kommen, ist klar. Aber es ist ein Ort, wo Gott zum Beispiel die Engelwesen auch dem Teufel begegnet. Aber im Alten Testament, wenn Gott erscheint, wenn Yahweh, der Gott des Alten Testamentes erscheint, dann ist nie der Vater im Himmel. Weil der unsichtbar ist. Weil niemand, der ihn sieht, leben kann. Dann muss jeder sterben sofort. Und das ist eben diese große Wahrheit, wo dann Johannes 1 uns mitteilt, dass niemand der Vater gesehen hat, niemand vom Vater das Geringste weiß, sondern alles, was wir von Gott wissen, jede Offenbarung Gottes durch die Person des Herrn Jesus geschah. Er, der im Schoß des Vaters war, er hat uns kundgetan. Auch wenn Israel im Alten Testament dem Gott Israels, Jahwe begegnet ist, sind sie nie im Vater begegnet, sondern immer im Sohn. Es war immer die Offenbarung des lebendigen Gottes im Sohn. Und die Offenbarung geschah immer, wenn es auch sichtbar war, durch das sogenannte Christophanie, eine Christuserscheinung im Alten Testament. Er erscheint als der Herr der Heerscharen, er erscheint als der Engel des Herrn. Er hat hier Erscheinungsformen. Und hier in unserem Text sehen wir, dann kommt er als der Engel des Herrn. Das ist eine ganz wichtige Sache. Immer wenn man Gott begegnet, und darum sagt er auch ich, er meint hier Yahweh. Er meint, ich habe euch geführt, weil der Jesus die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes ist, auch im Alten Testament. Wenn man jetzt dem Engel des Herrn etwas nachspüren, bevor man in den Text weiter reingeht, hier ist Israel im Elend, und wenn Israel im Elend war, dann kommt der Engel des Herrn. Der Engel des Herrn hat sehr viele Erscheinungen, ausgerechnet im Buch der Richter. Immer wenn es den Menschen wirklich furchtbar ging, geistlich, dann kommt der Engel des Herrn. Wenn der Mensch im größten Elend ist, der größten Not, dann offenbart sich ihm der Herr Jesus. Das ist ja praktisch die Aufgabe Jesu Christi, drum ist er gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und das sehen wir hier auch. In Richter 16 kommt dieser Engel des Herrn wieder. Und hier ist ein wichtiger Punkt, und zwar, es heißt hier, Entschuldigung, ja, 1. Mose, habe ich gesagt? 1. Mose. Aber der Engel des Herrn fand sie beim Wasserbrunnen. Wir haben hier letztendlich die Auseinandersetzung zwischen Sarai und ihrer Magd Hagar. Jetzt geht die Hagar, und man kann ihr vor Hagar wirklich nicht sagen, dass sie typisch für die Gläubigen ist. Also die Hagar war ja letztendlich die Frau, die dann auch aufbegehrt hat, die hier eingewilligt hat, letztendlich in einer sündhaften Verbindung einen Sohn zur Welt zu bringen und die dann letztendlich auch über die Stammmutter Israels über Sarai dann hochmütig wurde, also Frau, die absolut nicht vor Gott steht. Ist überhaupt keine Frage. Und diese Frau ist dann durch ihre Sünde und durch ihr Verhalten ins Elend gekommen. Und das ist eigentlich der Zustand jedes Menschen. Er kommt durch seinen elenden Zustand und durch das, wie er sich verhält, kommt er in der Regel ins Elend, in die Bindung hinein. Das ist der Mensch selber, der es tut. Die Bibel sagt, wir sind alle in Sünde geboren, wenn er Römer 5, 12 mal ganz langsam lässt. Und sie haben alle gesündigt, das Problem. Sie sind nicht nur in Sünde geboren, die Menschen, wir alle, sondern wir sündigen auch. Das ist genau bei Hagar. Sie ist in Sünde geboren und sie sündigt. Sie ist in elender Not, und zwar in Sündennot. Das ist eine Folge ihrer Sünde. Jetzt können wir sagen, die Strafe trifft sie zurecht. Jetzt liegt sie über Brunnen und jetzt kommt der Engel des Herrn. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Jetzt haben wir genau das, was der Engel des Herrn tut. Im Alten Testament ist genau das Gleiche, was der Herr Jesus im Neuen Testament tut. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und hier sagt die Bibel ganz klar, dieser Engel des Herrn findet die Hagar, weil der Herr Jesus nämlich die Sünder sucht. Und was will er tun? Dass in der Wüste, im Sünderelend, ein Brunnen letztendlich lebendiges Wasser spendet. Das ist hier alles der Fall. Jetzt kommt eine hochinteressante Frage, die der Herr Jesus in dem Fall dem Menschen stellt. Und hier letztendlich stellt der Engel des Herrn, nämlich der Jesus im Alten Testament, die Frage an Hagar. Er sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist die Frage, die letztendlich, wenn der Engel des Herrn jemand begegnet, wenn der Herr Jesus jemand begegnet, von letzter Bedeutung ist. Das ist die Frage, die Gott stellt. Wo kommst du her und wo willst du hin? Wenn ein Mensch sieht, wo er herkommt, nämlich aus der Sünde, aus der Erbsünde, wenn er so weit ist, dass er sagt, ich weiß, dass ich aus der Sünde komme, wenn er volle Sündeerkenntnis hat und dann sagt, wo er hin will, nämlich in den Himmel, dann ist er reif für den Engel des Herrn, für den Herr Jesus. Wenn er nicht sagt, wo er herkommt, dass er ein Sünder ist, dann ist der zweite Teil dieses Satzes sinnlos, weil dann hat es auch keinen Wert, wenn er sagt, er will in den Himmel. Man kann nur in den Himmel, wenn man vorher als Sünder zum Herrn Jesus gekommen ist. Und jetzt kommt eigentlich letztendlich die Hilfe. Er sagt ihr ganz klar, was sie zu tun hat. Jetzt kommt was Interessantes. Vers 13. Und sie nannte den Namen Jahwes. Da steht es im Kontext. Den Namen Jahwes oder des Herrn, der mit ihr redete. Und jetzt sagt sie, der Engel des Herrn redet mit mir, in Wirklichkeit redet Jahwe mit mir, Gott. Und damit sieht man wieder, dass der Herr Jesus die Offenbarung Gottes im Alten Testament ist. Und dann heißt es hier, du bist der Gott, der mich sieht. Und das ist wieder das, was in Johannes 2 steht, wo in Jesus geschrieben steht, man braucht ihm nicht zu sagen, wie es innerlich um jeden Menschen stand, der wusste genau, was im Herzen des Menschen ist. Das ist auch das, dass der Jesus in unser Herzen sieht, sieht, was in unser Herzen drin ist, und dann sucht er den Sünder. Und wenn man sich dann sagen lässt, wie die Hagar, dann kommt Hilfe. Problem ist nie das, dass Gott den Sünder nicht sucht, sonst Problem ist immer, was ein Sünder daraus macht, dass Gott ihn sucht. Dass auf diese zwei Fragen, wo kommst du her und wo willst du hin, keine Antwort gibt. Aber wenn es dann gibt, dann sehen wir hier, dann offenbart sich Gott als der Gott, der mich sieht, der mich ins Licht stellt. Denkt an die Sicherheitsbrumme. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das ist genau das. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er Überführer von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, und er wird Jesus Christus offenbaren, wird in die Bibel hineinführen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes, auch zur heutigen Zeit. Hier ist also voller Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt in dem Brunnen, den nennt sie jetzt Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie erkennt jetzt etwas, das ist hochinteressant, wenn man das mal vergleicht. Der Engel des Herrn und die Frau, sie erkennt, dass das Wasser, das sie in der Wüste kriegt, obwohl der Brunnen ja da war, nicht ein Zufall ist, dass der Brunnen nicht von jemand anders kommt, sondern dass der Brunnen von diesem Lebendigen, nämlich von Gott kommt, der sie sieht. Hochinteressant. Von ihm kommt. Da sieht man plötzlich, wie dann ein Mensch, wenn er wirklich Buße tut, wie er dann letztendlich zur Vollerkenntnis des Erlösers kommt. Dann 2. Mose 3, wieder Engel des Herrn. Ich Hier haben wir mit die erschütterndste Geschichte der ganzen Bibel, hier haben wir die Offenbarung Gottes im Dornbusch. Hier heißt es, unser Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er sich umsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten, um diese große Erscheinung zu besehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt? Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, komm nicht näher herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Da sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verdeckte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ja, was Ungeheures. Der Engel des Herrn, in dem Fall außer Frage Jesus Christus, offenbart sich wieder. Und zwar, wie offenbart er sich? Der Engel des Herrn erscheint in einer Feuerflamme. Feuer ist in der Symbolsprache der Bibel Gericht. Ist keine Frage. Er offenbart sich, wenn der Erlöser kommt, wenn der Engel des Herrn kommt, offenbart er sich immer im Gericht. Darum wird der Heilige Geist, bevor Jesus Christus offenbart, immer zuerst über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht gehen, um zuerst den Menschen ins Licht zu stellen. Das heißt, hier sieht man wieder, Gott offenbart sich mitten im Gericht, im Feuer. Und dann offenbart er sich mitten aus dem Dornbusch. 1. Mose 3, Vers 17 sagt ganz klar, die Erde ist verflucht um des Sündenfalls willen, sie wird letztendlich Dornen hervorgehen lassen. Darum hat der Jesus eine Dornenkrone getragen. Und hier haben wir wieder eine der großen Wahrheiten der Heiligen Schrift, dass Mitte im Fluch der Sünde, nämlich im Fleisch, und darum heißt es, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, er geoffenbart wird. Das heißt, er kommt ins Fleisch, in die Natur eines Menschen und er trägt das Feuer des Gerichtes. Und das geschieht im Kreuz von Golgatha, wo der Herr Jesus als wirklicher Mensch im Kreuz von Golgatha hängt und das Feuer des Gerichts über ihn geht. Und in dem Moment, wie das Feuer des Gerichts über ihn geht, wird der Dornbusch nicht verzehrt. Das heißt, der Sünder wird nicht ausgelöscht, sondern es wird bloß die Sünde ausgelöscht. Und in dem Moment trägt der Sohn Gottes im Fleisch gekommen die Sünde dieser Welt. Und das ist das Bild dieser großen Offenbarung im Alten Testament. Im Feuer, im Gericht, im Kreuz von Golgatha, im Dornbusch, in der Menschennatur. Und dann kommt hochinteressant weiter die Offenbarung Gottes, und zwar, dann redet Gott mitten aus dem Dornbusch. Hebräer 1. Das letzte Rede Gottes ist die Fleischwerdung Jesu Christi. In dem Moment, wie der Herr Jesus Mensch wird, redet Gott sein letztes Wort. Was hat uns dann nichts mehr zu sagen? Wenn ein Mensch heute glaubt, dass er in den Himmel kommt oder mit Gott irgendwo handeln könnte oder dass es einen anderen Weg gibt, dann ist er völlig fehl, weil das letzte Wort Gottes ist Jesus Christus. Man sieht hier, Gott redet ein neuer Bund durch Christus. Wissen Sie, das ist ja das, was mir aufgefallen ist bei den Bibelübersetzungen. Da brauchst du überhaupt kein Theologe zu sein, da brauchst du überhaupt nichts zu wissen. Du musst nur geistlich klar sein, um zu sehen, wenn dauernd zur Stelle weggelassen wird, wo es heißt, zum Beispiel Erbe Gottes durch Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Komma, Christus. Immer wenn Christus weggelassen wird, dann nimmst du einem Menschen jede Basis. Weil der Herr Jesus das einzige Rede Gottes ist, die einzige Offenbarung Gottes, oder wenn man uns der Herr Jesus wegnimmt, haben wir gar nichts mehr. Man kann nicht zu Gott kommen. Er redet auch nicht zu uns. Sondern Jesus allein. Darum ist das so wichtig, Gott ruft ihn mitten aus dem Dornbusch. Und mitten im Dornbusch, wisst ihr, wer da drin ist? Der Engel des Herrn. Und der ist wiederum auch hier im Alten Testament die Offenbarung Gottes. Und was sagt er denn? Ich bin der Gott Abrahams, der durch Glauben, der Gott Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer, der Gott Jakobs, den Sünder, nämlich Jakob, rettet. Das ist die große Wahrheit. Der Gott Abrahams, Isaak, Jakobs. Abraham, der Vater des Glaubens, es geschieht durch Glaube. Isaak, der durch stellvertretendes Opfer gerettet wurde, über stellvertretendes Opfer. Und Jakob, der aus Glaube praktisch letztendlich als Sünder, als elender Sünder gerettet wurde. Durch Glaube, über stellvertretendes Opfer wird der Sünder, der Elende, gerettet. Hier ist die volle Offenbarung, hier ist das volle Evangelium drin. Dann sagt Bibel, zieh die Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Heiliges Land, heiliger Boden, Golgatha. Also sieht man wieder, wenn der Engel des Herrn kommt, geht er immer
letztendlich
die Sünde an. Das ist eigentlich jetzt versteckt, aber es geht um Sünde, es geht um den Dornbusch, es geht um Feuer. Wenn der Herr Jesus kommt, geht es immer um Sünde. Es ist völliger Unsinn, zu den Menschen zu sagen, komm zu Jesus, dann findest du den Sinn des Lebens. Das ist Unsinn. Das ist absoluter Unsinn. Auch die frommen Sprüchlein auf die Autos drauf. Ich würde sie am liebsten alle wegmachen. Wisst ihr warum? Es geht doch nicht darum, ob ich den Sinn des Lebens finde. Wenn du zum Beispiel heute einen Ästhet hast, der wird den Sinn des Lebens in was ganz anderem finden. Wenn du einen Gourmet hast, der wird den Sinn des Lebens drin finden, indem er fürstlich stundenlang speist. Frag ihn aber, wo er den Sinn des Lebens gefunden hat. Er wird sagen, natürlich. So, es geht doch darum, wenn der Engel des Herrn, wenn der Jesus sich offenbart, dass ich als elender Sünder eine furchtbare Zukunft in der Hölle vor mir habe. Es geht doch darum, den Sünder zu retten. Wisst ihr, um das geht es doch hier nicht darum, dass ich den Sinn des Lebens finde. Das ist schon wieder so psychologisch. Der Mensch muss sein Seelchen stillen, das ist typisch. So, es geht darum, wirklich brutal und eiskalt darum, am Kreuz vor Golgatha, um Feuer, um den Dornbusch, um Gericht über Sünde, um meine Zukunft, ob ich in den Himmel komme, wo willst du hin in den Himmel, wo komme ich her, um meine Sündenatur auszulöschen. Wenn der Engel des Herrn kommt, geht er das an. Müssen wir einfach sehen. Josua, Kapitel 5, 13, wir haben es ja schon mal ähnlich studiert, ein bisschen vor anderer Seite, aber ähnlich. Josua 5, 13 bis 15. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen erhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete ihn und sprach zu ihm, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Josua tat also, habt ihr gesehen, 2. Mose 3, zieh die Schuhe aus, der Ort ist heilig. Wir haben den gleichen Boden. Wir haben hier einen Mann, hier wird jetzt nicht gesagt, der Engel des Herrn, sondern der Führer der Heerscharen, ist aber auch der Engel des Herrn. Hier siehst du was Hochinteressantes, er hat ein Schwert in der Hand. Das ist etwas ganz Wichtiges. Wenn der Herr Jesus sich offenbart, dann geht es in der Regel um Sünde, um Gerechtigkeit, um Gericht, um die Person Jesu. Und es geht, so wie es im Johannes 16, Vers 7 bis 14 und Johannes 17, 17 geschrieben steht, es geht auch ums Wort Gottes. Und aus dem Grund hat er das Schwert in der Hand, das zweischneidige Schwert des Wortes Gottes. Ihr wisst ja alle, Hebräer 4, 12 sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn wir die Offenbarung aufschlagen, 1, Vers 16... Sehen wir etwas? Dort heißt es, als der Herr Jesus sich offenbart, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Munde geht ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das heißt, der Herr Jesus offenbart sich nicht ohne das Wort Gottes. Offenbarung 2,12. Und der Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt der, da das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Wiederum, wer redet der Herr Jesus? Weiß sein Merkmal, das zweischneidige Schwert, die Bibel. Es gibt kein Evangelium ohne Bibel. Und sag mir, wie jemand steht, und ich sag dir, wie seine Bibel aussieht. Das ist auch keine Frage. Wisst ihr, dann siehst du manchmal, da ist jemand wackelig. Das heißt nicht, dass er dann eine große Mund hat. Das gibt es immer im Reich Gottes, aber wenn jemand wirklich vor Gott steht, dann muss er die Bibel angucken. Weil der Herr Jesus sich über die Bibel offenbart, über nichts anderes. Ganz wichtiger Punkt. Heilige Schrift. Offenbarung 2, Vers 16. Sonst komme ich bald über dich und werde mit ihnen Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Das heißt, der Herr Jesus offenbart sich durch sein Wort. Er geht da in der Regel, wenn er hier etwas angeht, geht er die Sünde an, zum Beispiel über das Wort Gottes, indem das Wort Gottes gepredigt wird und die Menschen werden überführt von Sünde. Was ist passiert bei der ersten Predigt? Als erste Mal nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Offenbarung 2 gepredigt wurde. Da heißt es ganz einfach, es ging ihnen durchs Herz. Das gepredigte Wort Gottes hatte Wirkung wie ein Schwert und ging durchs Herz der Menschen. Und dann haben sie gesagt, was sollen wir tun? Und dann kommt die Botschaft, Buße und Glaube an den Herrn Jesus. Und das ist immer das Wirken in der Regel des Heiligen Geistes. Offenbarung 19, Vers 50. Und aus seinem Munde geht ein scharfes Schwert, dass er die Heiden damit schlage. Das heißt, da Jesus, so wie es in Hebräer 4, Vers 12 geschrieben steht, er offenbart sich mit dem zweischneidigen Schwert. Und dann sieht man hier wieder in unserem Josua, es ist der Engel des Herrn, es ist der Jesus. Immer das Gleiche, Sünde, Gerechtigkeit, Gericht der Herr Jesus selber und das Wort Gottes. Diese fünf Dinge geschehen, wenn der Heilige Geist wirkt. Wo die fünf Dinge nicht geschehen, da wird der Heilige Geist nicht. Wenn ich wieder ganz klar sage, ist die Zentralaufgabe des Heiligen Geistes, wenn er Johannes 16 nachlässt, diese fünf Dinge. Das ist auch so, wenn zu mir jemand sagt, der Herr hat sie mir geoffenbart, und ich sage, wie? Die Bibel sagt, Gott ist letztendlich für niemand sichtbar, für niemand greifbar. Er wohnt im Ort, der unzugänglich ist, im Licht. Er offenbart sich im Himmel, nicht für die Menschen. Dass er mich vorher nicht falsch verstanden hat. Nicht für die Menschen, dort kotzt keine Menschen, sondern für die Engel. Aber dieser Himmel wäre ein Ort, wo vielleicht sogar ein Mensch, wenn er jetzt zum Beispiel, sagen wir, ein entrückter Elia sein könnte ich mir vorstellen. Obwohl ich nicht weiß, wo er ist, spielt auch keine Rolle. Aber in dem unzugänglichen Licht ist nie jemand. Und wenn Gott sich dann offenbart, dann immer durch den Herr Jesus und immer durchs Wort Gottes. Das heißt, da kommt nicht von der Transzendenz was Besonderes. Da gibt es Ausnahmen, zum Beispiel beim Johannes und beim Paulus. Aber in der Regel, in der Zeit der Gemeinde, offenbart sich der lebendige Gott durch den Herr Jesus, durch sein Wort. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, durch das zweischneidige Schwert. Wenn wir jetzt unseren Text weiter gucken, sieht man etwas, Josua betet an. Josua betet diesen Engel des Herrn an. Er darf ihn nicht anbeten, biblisch. Ist verboten. Man darf niemand anbeten als Gott. Und trotzdem betet er diesen Engel des Herrn an. Man darf keine Engel anbeten. Matthäus 4, Vers 8 bis 10, die Versuchung Jesu Christi. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jetzt kann man Parallelstellen lesen, 5. Mose 6, 13 und so weiter. Die Bibel lehrt glasklar, man darf niemand anbeten als Gott und auch niemand dienen. Und in dem Moment, wie die Bibel widerspruchslos zulässt, dass ein Engel angebetet wird, ist es eindeutig, dass es kein Engel ist. Sondern dass es dieser berühmte Engel ist, der in Wirklichkeit die Erscheinung des lebendigen Gottes ist, nämlich der Sohn selber, und darum darf er angebetet werden. Das ist ein entscheidender Punkt in der Heiligen Schrift. Das ist auch der Grund, warum es im Neuen Testament keine einzige Bibelstelle gibt, wo es heißt, der Engel des Herrn. Da gibt es nur Stellen, wo es heißt, ein Engel des Herrn. Das ist ein x-beliebiger Engel. Aber der Engel des Herrn erscheint im Alten Testament, aber im Neuen erscheint er nicht mehr, weil dort nämlich der Jesus dann endgültig erschienen ist im Fleisch. Und darum erscheint er nicht mehr als der Engel des Herrn. Ist vorbei. Das ist schon im Alten Testament. 2. Mose 40, Vers 4. Um es nochmal zu fassen. 20, Vers 4, Entschuldigung. 2. Mose 20, Vers 4. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was in den Wassern oberhalb der Erde ist. Bete sie nicht ein und diene ihnen nicht, denn der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Hier ist wiederum dieser ganz klare Befehl, man darf nur Gott anbeten und nur ihm dienen. 2. Mose 23, Vers 24. So sollst du ihre Götter nicht anbeten, noch ihnen dienen, du sollst es nicht machen wie sie. Also Gott verbietet in einer absoluten Klarheit und Radikalität, dass angebetet wird. Und zwar, dass jemand anders angebetet wird wie er. Ich möchte nochmal betonen, Josua betet der Engel des Herrn an und er offenbart sich ihm, ihr als der lebendige Gott, ist wieder der Herr Jesus. Apostelgeschichte 10, 25. Als es nun geschah, dass Petrus hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen, fiel zu seinen Füßen und betete an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, denn ich bin auch ein Mensch. Man sieht hier, auch Menschen dürfen keine anbetungsähnliche Verehrung entgegennehmen. Ich brauche nicht erklären, von wem ich hier rede, oder? Ihr wisst, wer sich der Ring küssen lässt und Elias. Offenbarung 22, Vers 8. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, und der Haut der Gott, der Geist oder Propheten hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und dann wurde erklärt, und jetzt kommt der 8, und ich, Johannes, bin es, der solches gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir solches zeigte, und er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht. Aber Engel darf nicht angebetet werden, sondern nur der Herr Jesus. Wenn der Engel des Herrn im Alten Testament erscheint, als der Herr der Heerscharen, dann ist immer der Herr Jesus. Und er darf nur angebetet werden, weil letztendlich dieser Engel die Wirklichkeit der Herr Jesus ist und die Wirklichkeit, die von Gott gewollte, einzige Offenbarung des lebendigen Gottes im Alten Testament, nämlich durch der Herr Jesus. Und dann versteht man erst die Rolle Jesu, dann ist tatsächlich christozentrisch, dann ist tatsächlich der Jesus Entscheidende. So wie der Wilhelm Busch sagte, vor Gott wissen wir gar nichts, wenn wir den Jesus nicht hätten. Und dann kriegt man langsam einen Blick für ihn, für den Erlöser. Gut, jetzt gehen wir wieder zu unserem Richter 2. Ich möchte nachher zeigen im Schlussteil, was es heißt, wenn der Engel des Herrn, wenn er hier kommt. Aber hier sind ein paar Aussagen, die ich vorab aufgreifen möchte. Es heißt hier, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Wer hat uns aus Ägypten herausgeführt? Wer hat uns aus der Welt herausgeholt? Der Herr Jesus. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Und er hat den neuen Bund aufleben lassen. Ihr erinnert euch an Matthäus 26. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und der neue Bund ist ein Blutsbund. Der Blutsbund mit dem Blut Jesu Christi. Und dieser neue Bund, den hier der Engel des Herrn bringt, oder vorschattet, praktisch ankündigt, ist der Bund in Jesu Blut. Und er ist dieser Bundespartner. Er ist dieser Führer aus Ägypten heraus. Genau wie das Gleiche. Man sieht also, wenn der Engel des Herrn sich offenbart, dreht er sich in der Regel um die gleichen Dinge. Das sind alles Vorschattungen von der Erlösung, Vorschattungen von dem, wie Gott dem Sünder hilft, aber auch Vorschattungen, wie er seinen Sohn offenbart, aber auch Vorschattungen, wie er ihn offenbart, nämlich durchs Wort Gottes. Also es ist alles das, was Johannes 16,7 bis 17,7 über die Offenbarung des Heiligen Geistes bezüglich der Person Jesus sagt, ist alles drin im Engel des Herrn. Es ist ein Irrtum ausgeschlossen. Letztendlich hat selbst Luther erkannt, dass der Engel des Herrn Jesus sein muss. Da hat er herschauen, hat er gewusst, es kann nur Jesus sein. Richter 6, 11. Jetzt kommen wir wieder, ich greife einfach ein paar Punkte raus und werde die Kapitel zu Gott will auch studieren. Richter 6, 11 bis 14. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich. Warum setzt sich der Engel des Herrn? Weil im Neuen Testament geschrieben steht, es ist vollbracht. Und Hebräer 1 sagt, der hohe Priester hat sich gesetzt. Seht ihr, wenn der Engel des Herrn kommt und der Herr Jesus darstellt letztendlich, als die Offenbarung des lebendigen Gottes, dann nimmt er lauter Handlungen vor, die eindeutig zeigen, was im Neuen Testament dann direkt geschrieben steht, nämlich das Erlösungswerk, das vollkommene Opfer. Und dann, dieser Gideon ist ja ein sehr, sag's mal, wackeliger Mann, obwohl er Baumfäller heißt, vom Namen her, hat er den Baum erst bei Nacht fällen können, weil er nur Angst gehabt hat, obwohl er ein Baumfäller war. Und jetzt Vers 17 heißt es, dass Gnade geschehen wird. Und das ist genau das, wo die Bibel sagt, Johannes 1. Ihr müsst einfach Johannes 1 mal lesen, so von 14 bis 18, wo die Offenbarung Gottes geschieht. Dort heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben, ist eine Sache. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nicht gegeben, geworden. Das ist nicht mehr eine Person. Hier sieht man wieder, wo er sagt, Gnade. Dann geschieht bei diesem Gideon Gnade. Wieder das Gleiche, was hier letztendlich auf der Erlöser hinweist. Und dann sagt er hier, nimm ein ungesäuertes Brot, nimm das Fleisch. Also praktisch die Sündenatur. Und gesäuert, das ist das bisschen Ehrlichkeit und das Fleisch, die Sündenatur, und lege es auf den Fels. Jetzt wissen wir, dass der Fels Jesus Christus ist. Das heißt, man legt es auf den Fels, dann geht Feuer aus. Ihr denkt jetzt weiter Mose 3, Feuer, und verzehrt das Fleisch. Und in dem Moment schreit dieser Mann, der Herr ist Friede. Warum? Weil dieser Engel des Herrn ihm eine Zusage sagt und sagt, Friede sei mit dir. Jetzt guckt mal, wer da redet, Vers 23. Jahwe, der Herr. sagt, Friede sei mit dir. Wenn der Herr Jesus meine Sündenatur angeht, wenn ich mit meiner bisschen Ehrlichkeit komme, meine Sündenatur zum Herrn Jesus bringe, dann wird Feuer ausgehen vom Felsen, dann wird genau das geschehen, was im Dornbusch vorgeschaltet ist, dann wird meine Sündenatur letztendlich durch das Gericht Gottes am Kreuz von Golgatha, das gekreuzigt sein mit Christus, ausgeschaltet. Der Herr wird mir selber den Friede schenken und ich werde sagen, der Herr ist Friede. Dann ist Jesus mein Friede. Epheser 2, 13, 14. Die wir vorne waren, wir sind nahegebracht durch das Blut. Er ist unser Friede. Genau das, was in der Lösung sich abspielt. Und ist euch aufgefallen, der Engel des Herrn hat keine andere Botschaft. Immer die gleiche. Viele Schattierungen, aber immer die gleiche. Der Engel des Herrn verbarrt sich selber und sein vollkommenes Opfer für die Sünder. Richter 6, 20 bis 24. Ja, das ist eigentlich, haben wir schon erklärt. Dann 2. Könige 1, Vers 3. Also ihr versteht, mir geht es nochmal, bevor wir unseren Text in der Tiefe ansehen, nochmal felsenfest zu beweisen, dass der Herr Jesus der Engel des Herrn ist und dass es um Erlösung geht. 2. Könige 1, Vers 3. Aber der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter: Mache dich auf, geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen: Ist denn kein Gott in Israel, dass er hingeht, Baal-Zebub, den Gott zu Ekron zu befragen? Das ist das Wort für Belzebub, wo im Neuen Testament dann kommt: Baal-Zebub, Herr der Fliegen. Letztendlich ist auch ein Bild von diesen Fliegen, die im Salböl drin sind. Das Wirken des Teufels, um die Salbung kaputt zu machen. Prediger. Aber hier haben wir wieder eine Tatsache. Er sagt hier, die Hilfe kommt von Gott. Und wenn der Engel des Herrn kommt, dann sagt er, Gott hilft. Und zeigt ganz klar, dass man nicht woanders hingehen darf. Und das ist das, was wiederum in Apostelgeschichte 4 geschrieben steht. Nur Heil, und Heil heißt Rettung. Nur Heil in Christus. Er zeigt hier den Weg, den der Engel des Herrn zeigt, nämlich zum lebendigen Gott zu gehen. Wir wissen jetzt von den Parallelstellen, durch ihn ist der einzige Weg, um zu Gott zu kommen. Alles andere ist nicht erlaubt. Wenn man in Psalm 34, Vers 8 reingeht, dann sieht man etwas so Interessantes. Wisst ihr, es ist dem Teufel gelungen, den Menschen weiß zu machen, dass Gott dem unbußfertigen Sünder nachläuft. Das steht nicht in der Bibel. Sondern Gott sagt, dass er den Sünder rettet und den Sünder sucht. Aber dass jemand dann von Gott gefunden und gerettet werden wird, dazu muss es ja schon mal sein, dass er weiß, dass er ein Sünder ist. Solange er kein Sünder ist, passiert nichts. Hier im Psalm 34, Vers 8, sagt die Bibel: Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten, und er rettet sie. In dem Moment, wie das heilige Erschrecker vor Gott kommt, in dem Moment beginnt die Errettung. Wo der Engel des Herrn ist, wo der Herr Jesus wirklich sich offenbart, das ist Furcht Gottes. Wenn der Buscher die Leute gefragt, wenn sie diskutiert haben, kann man Reporter zu über da so rumdiskutieren. Also wenn der Buscher einfach gefragt, haben sie jemals Angst vor Gott? Na, der Klacht hat gesagt, wieso soll ich Angst vor Gott haben? Sagt der Busch, dann brauchen wir nicht mehr zu diskutieren über das Evangelium. Bevor sie nicht erschrocken sind vom lebendigen Gott, bevor sie nicht Angst haben vor dem lebendigen Gott, Angst in die Hölle zu kommen, brauchen wir über das nicht reden. Das ist genau das, was passiert, wenn der Jesus wirkt. Dass ein Mensch erschrickt im Herzen bei seiner Sündenatur. Ich werde es vorher gesehen, Josua 5 vom Arsch gelesen. Er ist letztendlich der Engel des Herrn, er ist der Herr der Heerscharen, er ist die einzige Offenbarung Gottes im Alten Testament. Das kommt auch in Daniel, ganz wichtige Passage, Daniel 6, 11 bis 28, das ist die Geschichte, wo der Daniel in der Löwengrube ist. Jetzt sagt dieser König in Vers 17: Der König Hoban sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Jesus heißt Jehoshua, praktisch. Gott ist Hilfe oder Gott ist Rettung. Er sagt hier praktisch indirekt, sagt er den Namen Jesus in Vers 17. Er sagt, Gott rette dich. Das heißt, so hebräisch, wenn man es übersetzt oder rückübersetzt, ist praktisch das, was nachher in dem Namen Jehoshua eingeflossen ist. Dass Gott nämlich rettet. Matthäus 1,21, als Gott seinen Sohn offenbart, ist der erste entscheidende Satz, der geschrieben steht in der Bibel, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Matthäus Evangelium, die Juden. Als er sich der ganzen Welt offenbart, als der Erlöser, als der Sohn Gottes, Johannes 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Immer der gleiche Gedanke, Rettung von Sünde. Schau hier, er ist der Retter, der letztendlich rettet. Wer ist der Löwe? 1. Petrus 5, Vers 7 sagt, der Löwe ist der Teufel, der die Menschen versucht zu verschlingen. Und vor dem rettet er mich. Das ist genau das, was hier geschrieben steht. Wo der Engel des Herrn sich offenbart, er rettet vor dem Löwen, vom Teufel. Sobald sich jemand bekehrt, hat der Teufel keinen Zugriff mehr auf ihn. Es ist interessant, Vers 22, als dann letztendlich dieser König, ich weiß nicht, da war 21, als dieser König voll Angst guckt, ob er Daniel noch lebt, sagt er, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, auch von den Löwen zu retten vermocht. Da redete Daniel mit dem König und sprach, O König, lebe ewiglich. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der Herr Jesus. Und der Löwen Rachen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügte. Hier hast du das. Der Herr Jesus ist der, der letztendlich der Menschen aus der Gewalt des Teufels befreit, aus dem Rachen des Löwen. Sodass keinerlei Schade geschieht. Und jetzt heißt es nämlich hier, wie ist die Haltung des Menschen dazu? Ist bereits volles Evangelium. Daniel 6, Vers 24. Als man aber Daniel aus dem Zwinger heraufgebracht hatte, fand sich kein Schaden an ihm. Denn er hatte seinem Gott vertraut. Und das Wort Vertrauen und Glaube ist das gleiche Wort im Griechischen, im Neuen Testament. Das heißt, sobald jemand im Glaube diesem Erlöser vertraut, dieses vollkommene Opfer annimmt, dieser Offenbarung Gottes vertraut, das vollkommene Erlösungswerk annimmt, in dem Moment verschließt es dem Löwe den Mund. In dem Moment kann mich der Löwe nicht mehr reißen. Der Teufel hat dann keinen Zugriff auf mich. Sobald jemand durch Glaube zu meinem Jesus kommt, ist er aus dem Zugriff des Teufels bewahrt. Lass nochmal 1. Petrus 5 und folgende. Dann ein wichtiger Punkt, Malachi 3, Vers 1. Sieh, ich sende meinen Engel, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr suchet. Und hier sagt er, der Herr wird kommen zu seinem Tempel. Hier steht im Griechischen das Wort für Heiligstes, für Heiligtum, Naos, wenn man Griechisch als Testament nimmt. Der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Und das ist das, was die Bibel immer wieder sagt, im Lukas-Evangelium zu Beginn. Er ist die Hoffnung Israels. Er ist der sehnsüchtig Erwartete. Auf ihn hat Simeon gewartet. Auf ihn haben alle gewartet. Er ist der, auf den alle gewartet haben. Der Engel des Herrn, und er ist der Engel des Bundes, und der kommt zum Tempel, ins Heiligtum. Schon klar, er muss ins innerste Heiligtum und sein Blut auf der Gnadestuhl zu besprengen. Praktisch, um dort das Blut drauf zu springen, dass Erlösung geschieht. Drum zerreißt letztendlich im Tempel in Jerusalem der Vorhang von oben nach unten. Aber Wirklichkeit, die Erlösung ist geschehen, wirklicher Heiligtum. Schon Unterschied. Es ist nie nach der Auferstehung in den Tempel in Jerusalem in der Herodianische eingegangen. Sondern es ist das Heiligtum im Himmel eingegangen. Drum steht hier Naos. Und das ist genau das, was Hebräer 10 ab 19 beschreibt. Wie der Engel des Herrn, der Herr Jesus, praktisch in das Allerheiligste mit seinem Blut eingehen und diese volle Erlösung schafft. Hier sieht man wieder, wenn man das übersetzen kann, wenn man es lesen kann, dann siehst du, jede Offenbarung des Engels des Herrn ist eine Volloffenbarung des Evangeliums. Josua 5, 7 bis 12. Vielleicht mit die größte Offenbarung. Das war jetzt auch mal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr unseren Text vorher gelesen habt, dann seht ihr, wo kommt der Engel des Herrn her? Wo kommt er her? Von Gilgal. Er kommt von Gilgal her. Es heißt hier, ich lese uns mal, ja, man könnte schon 4 lesen, aber lesen wir 5 ab 7. Da beschneidet Josua in Vers 7 die Kinder Israel. Und nachdem die Beschneidung geschieht, heißt es Vers 9, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt Darum wurde jener Ort Gilgal genannt, bis auf diesen Tag. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag. Das ist der entscheidende Punkt. Gilgal ist Golgatha, ist ein Bild für Golgatha. In dem Moment, wie ein Mensch zu Jesus nach Golgatha kommt, feiert er Passa. Dann wirkt das vergossene Blut und dann erlebt er laut Römer 2 die Wiedergeburt, die Beschneidung. Und darum ist Gilgal der Ort der Beschneidung, der Ort der Wiedergeburt, der Ort, wo letztendlich die Schande abgewälzt wird, das ist der Ort, wo die große Erlösung geschah, Golgatha. Und darum kommt der Engel des Herrn von Gilgal und von gar keinem anderen Ort, der kann nirgends anders herkommen als von Gilgal. Und wiederum siehst du, es ist der Jesus. Der kommt von Golgatha. Und das ist das, was die Bibel sagt, wo der Paulus beginnt zu predigen, der Apostel der Heiden. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts zu wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Nichts anderes. Der gekreuzigte Christus, Golgatha. Denn, wenn ihr den Text in Ruhe erseht, das heißt, der Engel des Herrn, also der Jesus, kommt von Gilgal herauf nach Bochum. Warum kommt er von Gilgal herauf? Weil Golgatha die ungeheure Erniedrigung des Sohnes Gottes letztendlich bedeutet hat. Ihr müsst die ganze Texte lesen, wo es heißt, er hat seine göttliche Gestalt, die er im Himmel hatte, wo er dem Vater nicht nur wesensgleich, sondern auch von der Person her, von der Erscheinung gleich war, hat er niedergelegt. Er hat sich erniedrigt. Philipper 2, ab Vers 4 und 5, beziehungsweise besser ab 5, hat sich erniedrigt bis zum Kreuzestod, bis in den tiefsten Pfuhl der Sünde ist er hineingegangen, hat die Sünde auf sich legen lassen, obwohl er keine Sünde hatte und nie gesündigt hat, hat sie bezahlt. Und drum, von dieser Erniedrigung, letztendlich rede die Bibel, drum kommt der Engel des Herrn von Gilgal herauf, aus seiner Erniedrigung, von Golgatha, aus der ganzen Erniedrigung kommt er herauf, und kommt nach Bochim. Wisst ihr, was Bochim ist? Wenn er weiterlässt bis Vers 5. Bochim war der Ort, wo die Menschen beginnen, wegen ihrer Sünde zu weinen. Die haben geweint wegen ihrer Sünde. Wisst ihr, das ist ja das alte Evangelium. Sobald ein Mensch kommt, über seine Sünde zu weinen beginnt, sobald der Heilige Geist jemand von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, sobald der Mensch im Herzen beginnt, innerlich zu weinen über seine Sünde, wenn er wirklich Sündeerkenntnis hat, dann kommt der Engel des Herrn. Dann kommt der Herr Jesus. Dann hat der Heilige Geist von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt. Dann kommt der Herr Jesus. Die Offenbarung des lebendigen Gottes. Und dann letztendlich geht er nach Bochim. Da geht er mitten hinein in meine Sündenot und hebt sie auf. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Jochs Kreuz. Ist das letztendlich. Und Joch hat bedeutet, am gleichen Strang zu ziehen. Joch hat nämlich einen Wagen gezogen. Das heißt, geht der Weg Jesu Christi. Dann tritt man die Nachfolge ein, wenn man das Joch geht, das Kreuz auf sich nimmt, dann beginnt man dem Herrn zu folgen. Aber er kommt in dem Moment, als sie in Bochim sind, als sie weinen über Sünde vorher nicht. Und dann kommt er von Golgatha mit einem vollkommenen Opfer, mit dem Blut, um sie zu retten. Wie gesagt, hier nach dem Auszug aus Ägypten nach der Bekehrung. Das heißt, da hat ein Mensch sich radikal bekehrt und dann passiert Kolosser 1, Vers 13. In der Sekunde, und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir erlösen haben durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, was jetzt kommt? Ist euch schon aufgefallen, was dann kommt? Welcher das Ebenbild des lebendigen Gottes ist? Genau das, was der Engel des Herrn ist. Der Retter von Sünde, der Offenbarer im Dornbusch, der Offenbarer im Feuer, der durchs Wort Gottes sich offenbart, das zweischneidige Schwert hat, der, dem er das Fleisch ausliefern muss auf der Felsen, dass er es verzehren kann, der letztendlich für mich kämpft, der letztendlich, wenn ich in Sünde Not bin, der dann kommt, sich offenbart, der von Golgatha her kommt, von der Beschneidung, von Gilgal, da hast du also das perfekte Bild. Und er ist letztendlich das Bild des lebendigen Gottes, die einzige Erscheinung Gottes im Alten Testament, darum wird er angebetet. Da hast du perfekt, Herr Jesus, wenn du den Engel des Herrn dir erguckst. Jetzt sagt die Bibel etwas ganz Klares. Er sagt, warum weinet ihr? Jetzt haben wir, jetzt gehen wir mal so weit, dass wir sehen, die Kinder Israel, das war jetzt die Grundlage. Aber die Kinder Israel waren ja aus Ägypten ausgezogen. Sie waren ja gewaschen im Blut des Lammes. Sie waren ja über den Jordan gegangen. Sie haben ihre Berufung angetreten. Sie haben gebrochen mit der Sünde. Und trotzdem gab es Brüche. Trotzdem gab es eine Weile über Sünde. Und zwar eine ganz klare Aussage. Da Jesus sagt ihnen, ihr seid letztendlich in den Götzendienst zurückgefallen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, welches der größte Götze ist. Wenn du die Menschen fragst, welches der größte Götze, dann kriegst du die tollsten Dinge. Das ist überhaupt kein Problem, Götze zu zeigen. Bloß der allergrößte Götze, den könnt ihr problemlos ansehen. Ihr müsst bloß rausgehen. Wir haben in diesem Stock mindestens zwei Spiegel, habt ihr der größte Götze. Der größte Götze, den es in diesem Universum gibt für einen Menschen, bewusst, ist sein Ich, ist der Mensch selber. Welcher Teufel der versucht, alle in die Anbetung zu ziehen, sich nach. Aber das Ich des Menschen ist die größte Gefahr für den Mensch. Das ist der versteckte, heimliche, der bösartige Götze. Und er sagt hier, ich habe letztendlich diesen alten Götzendienst nicht aufgegeben, ihr habt nicht aufgehört, euch selber zu leben, ihr habt auch nicht aufgehört, letztendlich die Frucht des Herrn zu betreiben, indem ihr die alten Bewohner ausgetrieben habt. Und darum kommen die Dornen zurück. Und dann passiert Folgendes, dann kommen die Dornen zurück. Was ist die Dorne? Ist der Fluch über Sünde, 1. Mose 3, Vers 17. Und was sagt er hier? Und ich denke, hier kommen wir jetzt so langsam in Zentralbereiche rein. Er sagt hier dann auch, ich greife mal vor, in 1. Mose 3, in 4. Mose 33, Vers 55, da haben wir schon einen Sprung gemacht. In 4. Mose 33, Vers 55, dann zeigt er etwas. Werdet ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben? Ist genau das, was in Josua 2 letztendlich zum Weinen geführt hat, zu Bochim. Dann sagt er, so sollen euch die, welche ihr übrig lasset, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten. Sie sollen euch befehden in dem Land, darin ihr wohnt. Da passiert dann etwas Brutales, wenn man hier sich dann wieder letztendlich diesen alten Strukturen ergibt, seine alte Sündernatur, wenn man hier wieder nachgibt, passiert was Brutales, dann wird der Gläubige, wird von diesem Donner, von diesem Fluch der Sünde, wird er geblendet. Und dann plötzlich triffst du auf Gläubige, das ist mir auch schon passiert, sagt mir keiner, dass ihm das noch nicht passiert ist, dann machst du manchmal als Gläubiger Blödsinn, wo du früher glasklar gestanden bist und nie im Leben, ich rede jetzt nicht von offenem Sünde, es ist eher offenes Falle in Sünde, sondern du machst dann Kompromisse und tust Zeugs, wo du als früher, als normaler Gläubiger, wo du frisch bekehrt warst, nur den Kopf geschüttelt. Wenn du hättest den Kopf geschüttelt über das, was du hier als Sünde plötzlich wieder hervorbringst. Und das ist genau diese Wirkung dieser Donner. Das ist nichts anderes. Das ist die Wirkung dieser Donner, die jetzt mein Auge blendet und im nächsten Moment hast du keinen Blick mehr, was da ist. Du wirst dann verblendet praktisch. Und das ist der Punkt. Und wenn ein Gläubiger an den Punkt kommt, wo wir hier sind, im 2. Mose 1, dann sagt er, der Engel des Herrn kommt von Gilgal, von Golgatha her, letztendlich, und er offenbart sich in der Sekunde, wenn die beginnen, über Bochim zu weinen. Sobald die Gläubige weinen über das, was er ihnen hier vorhält, dass sie nämlich das wirklich nicht getan haben, dem Gehorsam einen klaren Weg zu gehen, und dass die Sünde zurückgekommen ist, und dass die Donner sie geblendet haben, sobald sie das letztendlich zugeben, sobald sie ihre Sünde bekennen, kommt der Engel des Herrn von Golgatha und löscht sie mit seinem Blut. Vorher nicht. Sieht wieder hier eine glasklare Struktur. Weil 1. Johannes 2, Vers 15 sagt, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Da steht nicht, lebt nicht in der Welt. Das war der Irrtum letztendlich von den Mönchen. Die haben geglaubt, wenn sie die Welt verlassen und der Klostermauer drumherum baut, dann haben sie letztendlich sind sie zur Sünde geflohen. Die haben bloß was nicht begriffen, dass die Sünde im Fleisch steckt. Die haben sie schön mitgenommen hinter die Klostermauer. Da überhaupt nichts mit. Sondern die Bibel sagt, ich muss in der Welt leben. In der Welt, aber nicht von der Welt. Aber ich darf die Welt nicht lieb haben. Das ist das Einzige. Ich liebe die Zahnpasta auch nicht, aber ich benutze sie. Und so ist es mit der Welt.
Man kann die Welt ganz normal benutzen, als normaler Mensch in dieser Welt leben, aber man darf sie nicht lieb haben. Das ist der Unterschied. Man kann sie benutzen, bloß nicht lieb haben. Hier haben wir jetzt diesen Zustand. Welt. 1. Petrus 2, Vers 11 sagt, wir sind Fremdlinge auf der Erde. Das ist genau das, wo sie hier gebrochen haben. Sie wollte keine Fremdlinge auf der Erde sein, sie wollte sein wie Kanaan. Ist ja aufgefallen, schon beim Auszug aus Ägypten schreien sie immer die Kinder Israel, wir wollen zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Hier wollen sie sein wie letztendlich die Kanaaniter. Das bricht ihnen letztendlich das Knick. Und Gott sagt hier, ich hätte trennen müssen. Es ist halt die Frage, wo muss man trennen? Wisst ihr, es ist ein Zeitpunkt und da gehört dazu letztendlich, dass man erwachsen wird in Christo, dass man diese Frage klärt. Da nützt eine sture, schematische Gesetzlichkeit absolut gar nichts. Die bricht zusammen bei der ersten Prüfung. Sondern der Umgang mit der Welt ist etwas, was ein reifer Gläubiger lernt, indem er in Abhängigkeit von Jesus lebt. Das ist nämlich nicht einfach, sage ich euch. 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Was hat die Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein, ist der Teufel? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie reimt sich der Tempel Gottes mit Götzenbildern zusammen? Ihr aber seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott spricht. Ich will in ihnen wohnen, Wiedergeburt, und unter ihnen wandeln. Das ist dann die Nachfolge. Und dann sagt er, weil das so ist, geht aus von ihnen, nämlich von der Welt, sondert euch ab, spricht der Herr, rührt nichts Unreines an, so will ich euch aufnehmen. Ich will euer Vater sein, ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wenn wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Was sagt hier die Bibel? Von was soll ich mich letztendlich weghalten? Ich soll die Welt nicht lieben, muss aber in der Welt leben als vernünftiger Mensch. Das ist ja Kunst, das zu tun. Aber zwei Dinge sagt er hier ausdrücklich. Da braucht man dann, da kann man schematisch sein, in diesen zwei Dingen. Das erste, siehe nicht am gleichen Joch mit Ungläubigen. Ich kann in geistlichen Dingen nie mit Ungläubigen gehen. Ich kann nie mit der Allianz zusammenarbeiten, wenn zum Beispiel ungläubige Pfarrer dabei sind. Das geht nicht. Das versteht die Brüder manchmal nicht. Ich kann als wahrhaftig Gläubiger, das ist was anderes, wenn ich hinterher dann praktisch mich bekehre. Aber ich kann nicht als Gläubiger einfach ein Ungläubiger heiraten. Das wäre ungehorsam. Hinterher, wenn ich gläubig bin, und mein Mann oder meine Frau bekehrt sich nicht, das ist eine ganz andere Situation. Da sagt er, das ist wieder in Ordnung. Dann musst du kämpfen um die andere. Aber heirate im Forum, selber hinzugehen, jemanden zu heiraten, der ungläubig ist, ungehorsam. Und da zahlt man den Preis dafür. Und das Zweite, was er hier sagt, ich darf nicht mit Belial zusammenarbeiten. Und jetzt ist so, diese Dinge, die haben die Juden im Aramäischen, haben sie ausgelegt auf zwei Dinge. Das hat bei ihnen zwei Dinge bedeutet, nämlich Ehe und Lehre. Genau die zwei Bereiche, die ich jetzt genannt habe. Das heißt, ich kann nicht geistlich mit unklaren Leuten, die Finsternis sind, die Belial sind oder die Welt sind, zusammenarbeiten. Und ich soll letztendlich niemand heiraten, also Ehegemeinschaft, eine neue ausdrücklich aufnehmen, wenn jemand ungläubig ist. Und es verbietet uns, mit allem, was götzendienerisch ist, im Reich Gottes zusammenzuarbeiten. Wisst ihr, als damals, als ich noch in der Charismatik war, ich war ja nicht so ganz vernagelt, also zumindest habe ich noch etwas begriffen, dass ein katholischer Priester, der Jesuit ist, dass wenn der sich wirklich bekehrt und nochmal Jesus dient, dass er kein Jesuit mehr sein kann. Das habe ich begriffen. Weil ein Jesuit am Papst letzte Gehorsam geschworen hat, Ignatius von Loyola. Er hat nicht Gott den letzte Gehorsam geschworen, sondern ein Mensch. Und das ist das Problem. Die Bibel geht hier ganz klar davor aus und sagt, nicht mit Dingen zusammenzuarbeiten, wo eindeutig ist, dass sie nicht geistlich sind, sondern Belial. Das ist überhaupt keine Frage. Und das ist das, was hier die Leute getan haben. Die haben die Grenze verschoben. Darum sind sie zu Weinenden geworden in Bochum. Wenn der Gläubige mal so weit ist, ist es hervorragend, wenn er weint. Wenn er innerlich weint, wenn er zerknirscht ist über seine Sünde. Das nächste, was die Bibel sagt, Offenbarung 18, Vers 4, geht aus, ihr heraus, nämlich aus der Hure Babylon, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet. Ich habe heute Idee aus Spektrum. Ich habe keine Zeit gehabt. Bin direkt vom Chef gekommen. Da habe ich bloß schon so einen Blick drauf geworfen. Na, irgendein Pfarrer hat da geschrieben, die Wahrheit bekenne im System der Unwahrheit.
Im Unsinn.
Ja, das ist, da versucht man wieder so einen Kompromiss, indem man sagt, ja, das alles ist, stimmt im Prinzip nicht. Zur Kindertaufe wird niemand gerettet. Und man sagt ja jedem Grab, dass er zur Kindertaufe gerettet ist, ja in der größten Lüge, die es je gegeben hat. Niemand, ich kenne kein Mittel, durch dem man so viele Menschen in die Hölle bringt, wie durch diesen Satz. Und letztendlich, das muss man ganz nüchtern sehen, das ist im tiefsten Grunde des Wortes das, was man mit Babylon versteht. Dort wird letztendlich Babylon aufgerichtet. Da kommen die Menschen dann letztendlich in das Elend. Das kommt das Problem. Und aus solchen Dingen muss ich raus, da muss ich mich davon absondern, darf ich nichts mit zu tun haben. Überall, wo falsche Heilswege sind. Überall, wo, ich habe jetzt das Beispiel der Taufe, es gibt auch viele andere noch. Es gibt dann auch Gläubige, die sagen, du kannst nur gerettet werden, wenn du dich als Erwachsener taufen lässt. Das ist genauso eine Irrlehre. Die Erwachsenentaufe ist nicht heilsnotwendig. Es ist ein gehorsamer Schritt dem Herr Jesus nach, aber kein Mensch geht verloren, wenn er nicht groß getauft ist. Wisst ihr, wer nämlich dann verloren wäre? So wie Herr Busch, der weit getauft. Das soll ich mir vorstellen. Der muss sein Hirn einschalten. Die Bibel sagt ganz klar, jeder, der vom Blut des Lammes gewaschen wird, ist gerettet. Aber jetzt kommt hier das Problem. Es gibt Strukturen, wo man einfach, wenn man sich auf diese Dinge verlässt, nicht mit ihnen zusammenarbeiten darf. Wilhelm Busch war zum Beispiel ein Mann, der sich auf das nicht verlassen hat. Das wissen wir. Dann 2. Timotheus 2,20, 21 sagt so nochmal, von unklaren Leuten sich zu trennen einfach. Grundsätzlich, das ist letztendlich hier gemeint. Aber der entscheidende Punkt, ich habe ja vorgezeigt, wer der größte Götze ist, der kommt natürlich in Galater 5 von 13. Sagt Bibel, denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Hier ist das passiert, sie sind von Christus befreit worden. Sie sind aus Ägypten ausgezogen, die Kinder Israel. Sie haben mit der Sünde gebrochen, sie haben ihre Berufung angetreten. Sie waren in der vollen Blüte des geistigen Lebens und hat der Teufel zurückgeschlagen. Indem er ihnen nämlich die Landesbewohner so untergeschoben hat, die Landesbewohner, das alte Leben, das sie nicht vertreiben konnten. Und dann wurden sie ihnen zu Donner und haben einen Fallstrick herbeigeführt. Und jetzt sagt die Bibel hier, ihr seid zur Freiheit berufen. In dem Stand war Israel. Da schaut der Gläubige. Jetzt sagt nur macht die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch. Die haben gesagt, ja gut, der hat uns ja befreit, jetzt können wir ja locker sein. Genau, das ist die Falle, wo dann der Gläubige reinfällt. Und dann sagt er ganz klar, Vers 16, wandelt im Geist, solange ich in Christus bleibe, werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Solange ich in Christus bin. Da steht der Wort des Vollbringens, kann genauso gut heißen, ausreifen lassen, zur Reife bringen. Das heißt, aufblitzen tun sie. Und dann heißt es nochmal ganz klar, offenbar sind die Werke des Fleisches, Ehebruch, Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solches tun, das heißt in dem Zustand leben, das Reich Gottes nicht erben werden. Wisst ihr, und in diese Dinge sind sie hineingefallen. Zuerst natürlich in der Götzendienst, aber auch das, was hier die Bibel unter Fleisch versteht. Bildlich gesprochen, in der Bibelstelle sind sie das alles hineingefallen. Da kommt der Engel des Herrn, hält ihnen vor, Johannes 16, Vers 7, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit im Gericht. Und dann kommt der Engel des Herrn von Gilgal, von Golgatha her, mit seinem Blut, geht zu den Weinenden, zu den wirklich Bußfertigen, und dann geschieht die Hilfe. Nämlich dann opfert sie in Vers 5, dann nehmen sie das Opfer an und opfert Gott letztendlich, dann geschieht wieder Heilung von diesem Zustand. Das ist genau das, was sich hier letztendlich abspielt. Er sagt dann Vers 2, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Jetzt kommt wieder ein Punkt, den muss man richtig verstehen. Ihr habt ja gesehen, die in Nürtinger wart. Ich muss sagen, mir ist vorher auch nicht aufgefallen. Der Römerbrief, der große Brief der Erlösung, wo es nur darum geht, wie wird ein Mensch gerecht, wie wird er erlöst in der Tiefe, also nur in der Erfüllungszeit, wo also, ich sage mal, jede Zeile die Erlösung atmet. Dieser Brief fängt da in Kapitel 1, Vers 5. durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen unter allen Heiden. Das heißt, sie redet im ersten Kapitel von Glaubensgehorsam. Wenn man dann reingeht, praktisch in Schluss vom Römerbrief und sagt, wie schließt denn Paulus ab? Der zweitletzte Vers. Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes kundgetan worden ist, nämlich Christus mit seinem Evangelium. Warum? Zum Glaubensgehorsam für alle Heiden. Das heißt, eingebettet in dieses große Evangelium ist der Glaubensgehorsam. Es war genau das, was sie verweigert haben hier in Bochum. Und aus dem Grund sind sie zu Weinenden geworden. Aus dem Grund musste sich ihnen der Herr Jesus praktisch vorenthalten. Und in dem Moment, wie sie Weinende wurde, Buße getan haben, dann kommt der Engel des Herrn, nicht vorher, dann kommt er von Golgatha, von Gilgal. Und dann kommt dieser Engel des Herrn und redet zum Beispiel zum Herz des Menschen. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Und dann sieht man, dann hält er sie nur vor und dann opfert sie. Das heißt, sie nimmt das Opfer an und dann ist die Sünde gebrochen. Das ist die Herrlichkeit, wie man hier sieht, mitten im Abfall, den Manasse, ein wahrer Gläubiger, sogar einleitet, in Kapitel 1, 27, den dann der absolut abgefallen, dann vollendet, mitten in diesem Abfall, hat es Menschen, wenn die mitgerissen werden, sobald sie nach Golgatha gehen, zum Herr Jesus und Buße tun, dann holt er sie raus. Dann holt er sie raus. Dann werden sie erleuchtet mit dem Licht des Lebendigen, 2. Korinther 4, Vers 6. Da kommt Licht wieder ins Herz hinein. Dann heißt es, stehe auf von den Toten. Epheser 5, Vers 7. Stehe auf und Christus wird dich erleuchten. Dann kommt der Jesus und dann letztendlich, dann passiert wieder Nachfolge. Römer 12, 1. Das, was wir hier gesehen haben, in den kurzen 5 Verse, das war was ganz Einfaches. Das war das, was ich schon oft gemacht habe, dass jeder Gläubige irgendwann macht. Das ist einfach das Fleisch. Das ist Nachfolge mit Vorbehalt. Man will dem Herr Jesus von ganzem Herzen dienen. Man sagt Gott nicht ab. Man will. Aber die eigenen Neigungen, die eigenen Lüste, das eigene Ego, das eigene Ich, die eigene Vorstellung werden so stark, weil man ihnen Raum gibt, dass sie mich einfach überrollen. Das ist genau so passiert. Die überrollen mich. Und dann plötzlich, eines Tages, wachst du auf, erschrickst, sagst, Mensch, was habe ich getan? Und wenn dann ein Mensch an die Brust schlägt, Buße tut, in sich geht, auch immer lebt, die Tränen, innerlich, ich sage jetzt äußerlich weinen, also innerlich, dann kommt der Jesus von Golgatha. Römer 12, das war gefordert, sie hat es mit Vorbehalt gemacht. Ich ermeine euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Das hätte Gott gewollt. Sie haben diese Nachfolge mit Vorbehalt vollzogen, indem sie nicht aufgeräumt haben, wie Gott wollte. Und drum musste der Engel des Herrn, drum musste der Vater sich ihnen zu offenbaren, bis Bochim da war, bis die Tränen geflossen sind innerlich. Und dann kam die Offenbarung. Was mir aber genauso wichtig ist, wie die Wahrheit aus diesen 5 Versen, ist das, was wir vorher gesehen haben. Die einzige Offenbarung Gottes des Vaters im Alten Testament ist der Jesus. Und ihr seht jedes Mal bei Hagar, ihr seht es im Dornbusch, ihr seht es bei Gideon, ihr seht es beim Herr der Heerscharen, ihr seht es beim Daniel. Jedes Mal, wenn er sich offenbart er sich als der Retter von Sünde, als der Retter vom Löwe, als der Retter vom Teufel, als der, der das Fleisch ausschillt, als der, der von Gilgal kommt. Also immer der gleiche Gedanke. Erlösung durch Jesu Blut, Rettung, völlige Befreiung. Matthäus 1, 21, der wird sein Volk Retter von Sünde, Israel. Johannes 1, 29, er ist der, das Lamm Gottes nämlich, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist das Zentralthema auch der ganzen Bibel. Wisst ihr, Geschwister? Es gibt manchmal Gläubige, die sagen, oh, auch nichts Neues. Es tut mir leid. Die Neuerungssüchtige, die wo Neues wollen, die saßen in Athen. In der Bibel. In Apostelgeschichte 17. Und die waren in der Falle. Es ist traurig. Ich hatte einmal den Wahn. Ich habe gedacht, du brichst mit der Sünde, du bist genauso wie Israel in Josua 24. Und da habe ich gedacht, dann kommt das immer höhere. Dann kriegst du immer tiefere Erkenntnisse. Immer tiefer. Ich habe immer mehr studiert, mehr gelesen. Es geht immer mehr aufwärts. Bis ich dann gemerkt habe, dass es immer mehr abwärts geht. hat mein alter Bruder gesagt, wenn ein Gläubiger letztendlich ein bestimmtes Alter hat oder auch eine bestimmte Entwicklung hinter sich hat, und das geht langsam, es kommt schon, ich sag mal, so langsam der Gedanke an die Ewigkeit, so wie Gott seine Kinder angezogen hat, geistlich, so zieht er sie dann auch langsam wieder aus. Ich hatte schon mal gesagt, mir ist schon tief bewegt, dass mit 50 die Priester aufhören mussten. Tief bewegt. Das heißt, es gibt dann auch eine Abwärtsentwicklung, wo man dann wissen muss, wo seine Grenze ist. Und man sieht hier einfach was Wunderbares. Gott baut auf. Aber Gott baut auch wieder die Gläubigen ab. Und egal in welcher Phase man sich befindet, das, was hier in den 5 Verse geschrieben steht, gilt für jede Phase. Ob man dann in der Aufbauphase oder Abbauphase ist, aber etwas ist sicher. Wir werden die ganze Zeit keine höhere Erkenntnis kriegen, mit zunehmendem Alter wird keine höhere Erkenntnis kommen, sondern mit zunehmendem Alter wird das Elend größer werden, weil die Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und der Erkenntnis des eigenen Weges und die Lebenserfahrung wird immer mehr zunehmen. Ich werde immer mehr sehen, dass wirklich das einzige Problem eines Menschen das ist, was hier im Vers 1 geschrieben steht, in Vers 2 und Vers 3 und Vers 4 und Vers 5. Das einzige Problem, das ein Mensch zur Tiefe hat, ist Sünde. Alle anderen sind Folgeprobleme. Aber das Grundproblem ist und bleibt bis zum Schluss Sünde. Der Kampf des Gläubigen geht bis zur letzten Minute. Das ist ja die Falle, wo auch die Richtungen, die dauernd vor der Verführung warnen, selber in die Falle geht. Wenn sie dauernd sagen, dein Hauptproblem ist, dass andere dich verführen wollen. Nee, mein Hauptproblem ist, dass ich mich selber verführen will. Weil ich mich selber anlüge, dass ich mein Fleisch nachgib, dass ich letztendlich mit der Sünde spiele. Das ist meine Falle. Darum sagt der Herr Jesus nicht, habe Acht auf die Irrlehrer, er sagt, habe Acht auf dich selbst. Natürlich müssen wir die Irrlehrer abwehren. Das ist eine Aufgabe. Die erste Aufgabe eines Gläubigen ist, hier, wohin? Auf sich selber Acht zu haben, wo er selber steht vor Gott. Und wenn man dann zum Weinen kommt, zur Vollerkenntnis, dann beginnt der Sohn Gottes zu helfen. Dann haben wir Vers 5. Dann opferten sie da selbst dem Herrn. Und dann kommt was Herrliches. Dann heißt es, von diesem Erlebnis haben sie zehrt, solange die alle gelebt haben. Da kommen wir das nächste Mal dazu, so Gott will. Da haben sie davon gelebt. Von so einem Erlebnis mit Gott, wo man wirklich nochmal Durchbruch erlebt, wo man Buße tut über Sünde, und wirklich neu in die erste Liebe hineinkommt, da kann man leben, oft jahrelang. Was Geschwister, es hält nicht lang, das Problem. Es geht weiter. Geistliches Leben ist etwas Dynamisches, muss dauernd gepflegt werden. Und das sieht man hier, wenn es abwärts geht, wartet der Herr bis die Tränen kommen innerlich und dann kommt der Engel des Herrn von Gilgal. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, ich möchte einfach danken, dass du bereit warst, nach Gilgal zu gehen, nach Golgatha, um dort für uns die Beschneidung vorzubereiten, dein kostbares und teures Blut zu vergießen, dich kreuzigen zu lassen, auf das wir mit dir sterben durften am Kreuz von Golgatha. Danke, dass du dich als der Engel des Herrn geopfert hattest und der Vater, der im unzugänglichen Licht wohnt, zu offenbaren im Alten Testament, dass du der Hagar nahegetreten bist und sie das Gleiche gefragt hast wie uns, wo kommst du her, wo willst du hin? Und letztendlich auch, dass du dich geopfert hast im Dornbusch, im Feuer, im Gericht, in der Menschennatur, um letztendlich auf diesem heiligen Boden diese vollkommene Erlösung zu vollziehen. Du, der Fels, der unsere Sünde, unsere Sündenatur auslöst, der du uns errettest, der du die Wiedergeburt wirkst, der du im Löwe der Rache zuhältst und der du uns letztendlich erlöst hast. Wir danken dir dafür, für diese große Gnade. Hilf uns, Herr Jesus, wo wir irgendwo abgedriftet sind, in dieses Elend hinein, nach wohin zu kommen, weinende zu werden, auf das du dich offenbaren kannst, mit deinem kostbaren und teuren Blut. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen.